1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 1 bis 57. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen, danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln, zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Denn ich bin der geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Ob es nun aber ich sei oder jene, so verkündigen wir und so habt ihr geglaubt. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen denn etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Danach das Ende, wenn er das Reich Gottes dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, so ist offenbar, dass derjenige ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Was würden sonst die tun, die sich für die Toten taufen lassen, wenn die Toten gar nicht auferweckt werden? Weshalb lassen sie sich denn für die Toten taufen? Und warum begeben auch wir uns stündlich in Gefahr, so wahr ihr mein Ruhm seid, den ich habe in Christus Jesus, unserem Herrn? Ich sterbe täglich. Wenn ich als Mensch in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft habe, was nützt es mir, wenn die Toten nicht auferweckt werden? Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst euch nicht irreführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werdet doch wirklich nüchtern und sündigt nicht, denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes. Das sage ich euch zur Beschämung. Aber jemand könnte einwenden, wie sollen die Toten auferstehen? Und mit was für einem Leib sollen sie kommen? Du Gedankenloser, was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du säst, das ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, etwa vom Weizen oder von einer anderen Saat. Gott aber gibt ihm ein Leib, wie er es gewollt hat. Und zwar jedem Samen seinen besonderen Leib. Nicht alles Fleisch ist von gleicher Art, sondern anders ist das Fleisch der Menschen, anders das Fleisch des Viehs, anders das der Fische, anders das der Vögel. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper. Aber anders ist der Glanz der Himmelskörper, anders der der irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne und einen anderen Glanz der Mond und einen anderen Glanz haben die Sterne. Denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen im Glanz. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre und wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib und es gibt einen geistlichen Leib. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Aber nicht das Geistliche ist das Erste, sondern das Natürliche. Danach kommt das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde irdisch. Der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel. Wie der Irdische beschaffen ist, so sind auch die Irdischen. Und wie der Himmlische beschaffen ist, so sind auch die Himmlischen. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn diese Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen. Und diese Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, dass er uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Lasst uns beten. O ewiger Gott, wie herrlich ist die Wahrheit, dass Christus auferstanden ist und wie herrlich ist die Wahrheit, die Fragen, die Paulus hier beantwortet hat, sind dieselben Fragen, die wir heute noch hören. Die wir uns selbst vielleicht manchmal sogar stellen. Aber dieses Kapitel ist aus einem zweiten Grund relevant. Denn Paulus macht hier deutlich, dass wenn wir die Auferstehung nicht hätten, hätten wir kein Evangelium. Ohne Auferstehung kein Evangelium. Achtet auf die Worte, die Paulus am Anfang schreibt. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht. Paulus beginnt diesen Abschnitt über die Auferstehung mit der Wahrheit, dass es hier als allererstes um das Evangelium geht. Und was ist das Evangelium? Denn ich habe euch zuallererst überliefert, was auch ich empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und das Evangelium ist nicht nur der Tod Jesu Christi, das Evangelium ist auch die Auferstehung Jesu Christi. Das Wunderbare am Evangelium ist, dass es nicht auf dieser Erde stehen bleibt, sondern dass es weitergeht bis in alle Ewigkeit, bis in die Herrlichkeit. Und deshalb ist es so wunderbar, dass wir ein solches Kapitel betrachten dürfen. Dass wir von Paulus so ein Kapitel überliefert haben, in dem wir betrachten können, was die Auferstehung für uns bedeutet. Deshalb habe ich der Predigt den einfachen Titel gegeben, die Auferstehung. Die Auferstehung, darum geht es. Und das Erste, was uns begegnet, wenn Paulus seine Argumentation aufbaut, ist ein historisches Argument. Das ist auch der erste Punkt heute Morgen. Die Auferstehung ist historisch. Es ist ein Ereignis, das in der Geschichte so stattgefunden hat. Das Evangelium lautet, Jesus ist gestorben für unsere Sünden, er ist begraben worden und ist am dritten Tage auferstanden. Und wir können das beweisen, sagt uns Paulus jetzt. Es ist belegbar, dass Christus auferstanden ist. Es gibt nämlich Zeugen. Es gibt Menschen, die diesen auferstandenen Christus gesehen haben. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist in Berlin, aber ab und zu sieht man an Bäumen oder Laternenpfählen so Zettel, wo Zeugen gesucht werden. Ganz beliebt ist Fahrerflucht und dann braucht man Zeugen, damit man das belegen kann. Ohne Zeugen hat man schlechte Chancen, irgendwas heutzutage zu belegen. Und Paulus macht dasselbe und er bringt uns hier die Zeugen. Er bringt uns die Zeugen, die Jesus Christus gesehen haben. Und die Liste ist noch nicht mal vollständig von den Menschen, die er erwähnt. Er sagt, als erstes ist er Kephas erschienen, also Petrus hat Christus als erstes gesehen, zumindest von den Jüngern. Wir kennen die Geschichte aus dem Evangelium. Und dann sagt Paulus, dann ist er den Zwölfen, also den Jüngern erschienen. Wir wissen, Jesus ist in den Raum gekommen, in den sich die Zwölf eingesperrt hatten. Und er ist zu ihnen gekommen, als sie nach Galiläa kamen, wo er sie versammelt hatte. Und danach, sagt Paulus, ist Christus 500 Brüdern auf einmal erschienen. Und dann sagt er sogar bewusst zu diesen Leuten, die meisten von denen leben noch. Die meisten von denen leben noch. Mit anderen Worten, sagt Paulus, wenn ihr wollt, könnt ihr nachfragen. Wenn ihr wollt, könnt ihr diese Zeugen fragen. Und dann erwähnt ihr noch Jakobus, das ist wahrscheinlich Jesus Bruder. Und zum Schluss ist am Ende noch Paulus erschienen. Wir erinnern uns, Paulus war auf dem Weg nach Damaskus und Christus erscheint ihm und blendet ihn so sehr, dass Paulus blind war. Paulus gibt uns eine Liste von Männern, und hier sind nur die Männer erwähnt, die Christus gesehen haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass die ersten Menschen die Frauen waren, die am Grab waren. Auch die hätte man fragen können. Und auch die hätten bezeugt, dass Christus auferstanden ist. Und er listet nicht einfach nur Namen auf, die gut klangen oder die mal gelebt haben. Er listet Namen auf von Menschen, die noch gelebt haben, die erreichbar waren, die man nachfragen konnte. Und würde Paulus hier lügen, würde er ein Risiko eingehen, weil er im Prinzip sagt, diese Menschen haben Christus gesehen, ihr könnt nachfragen. Wäre es aber nicht so gewesen, hätte er diese Menschen wahrscheinlich nicht aufgelistet. Was Paulus uns hier zeigt, ist, dass all diese Menschen eine Sache belegen konnten damals. Und für uns immer noch belegt haben, Christus ist auferstanden. Das ist eine historische Tatsache. Christus ist am dritten Tag von den Toten auferstanden. Und Paulus beginnt diesen Abschnitt mit diesem Argument, weil es wichtig ist für den Rest des Abschnitts, für den Rest des Kapitels. Christus ist auferstanden. Das ist eine historische Tatsache. Aber lasst uns die Argumentation weiter betrachten. Das Zweite, was wir sehen, ist, dass Paulus deutlich macht, dass wir ohne Auferstehung keine Hoffnung haben. Ohne Auferstehung keine Hoffnung. Es war für Paulus klar, Christus ist auferstanden. Und es sollte für die Korinther klar sein, ich meine, Petrus war dort und hat gepredigt und er hat ihnen das Gleiche gepredigt wie Paulus, dass Jesus Christus auferstanden ist. Und jetzt geht Paulus weiter und sagt uns, dass es ohne diese Auferstehung und das auf keine Hoffnung. Paulus sagt, dass unser Glaube ist euer Glaube umsonst. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden, dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Paulus sagt in diesem Kapitel, wenn Christus nicht auferstanden ist, wenn Menschen nicht auferstehen können, dann macht unser Glaube keinen Sinn. Dann gibt es auch keine Vergebung der Sünden. Wenn Christus das Werk nicht vollendet hat, würden wir am Ende in unseren Sünden sterben. An anderer Stelle sagt Paulus, Christus ist auferweckt worden zu unserer Rechtfertigung, damit wir vor Gott gerecht stehen. Paulus sagt, wenn Christus nicht auferstanden wäre, gäbe es auch keine Hoffnung für die Christen, die schon gestorben sind. Wir werden nicht ins Detail gehen, aber es gab damals wohl die falsche Annahme, dass man sich sogar für Tote taufen lassen kann. Und diese Annahme muss darauf basieren, dass es eine Auferstehung der Toten gibt. Sonst hätte man überhaupt gar nicht, wäre man nicht auf die Idee gekommen. Wir wissen nicht genau, welche Gruppe das war und deswegen werden wir nicht ins Detail gehen. Aber was Paulus deutlich macht, ist, wenn Menschen nicht auferstehen, kann Christus nicht auferstehen und dann macht der ganze Glaube, den wir haben, am Ende keinen Sinn. Und Paulus sagt sogar, wenn wir nur in diesem Leben, also jetzt auf Christus hoffen, dann sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Wenn Christus nicht auferstanden ist und Menschen nicht auferstehen können, dann gibt es im Prinzip keine Hoffnung über den Tod hinaus. Das heißt, alles, was wir haben, ist das Hier und Jetzt. Und wenn das alles ist in diesem Leben, in dem wir auf Christus hoffen, dann sind wir die Elendsten aller Menschen. Paulus hat in diesem Brief schon deutlich gemacht, wie oft er verfolgt worden ist, wie oft er gemartert worden ist, dass er als der Abschaum betrachtet worden ist der Welt. Paulus sagt, wenn es keine Auferstehung gibt, warum habe ich in Ephesus mit Tieren gekämpft? Und wir wissen nicht, ob Paulus eventuell in Ephesus wirklich in der Arena gelandet war oder ob es die Gegner waren, die ihn aus Ephesus getrieben haben am Ende. Aber was Paulus sagt, warum begeben wir uns in all diese Gefahren und leiden wir für Christus, wenn wir wissen, wir könnten dadurch sterben und danach ist alles vorbei? Wir sind die elendsten Menschen, wenn unsere Hoffnung nur auf dieses Leben beschränkt ist. Die Hoffnung, die wir als Christen haben, ist nämlich mehr als dieses Leben. Es ist mehr als das, was wir hier haben. Unsere Hoffnung ist es, dass es nach diesem Leben besser wird, herrlicher wird. Das Neue Testament sagt uns sogar, wer gottesfürchtig leben will, der muss Verfolgung leiden. Eigentlich sagt das Neue Testament, wir als Christen haben auf dieser Welt, in dem Hier und Jetzt, kein schönes Leben zu erwarten. Alles, was wir jetzt genießen, all die Freiheit, all den Luxus, all die Güter, die wir haben, ist Gottes Gnade. Und genau das ist das Argument, was Paulus hier bringt. Wenn es keine keine Hoffnung, kein Trost. Aber dann zeigt uns Paulus, welche großartige Hoffnung wir eigentlich haben. Christus ist aus den Toten auferstanden. Er ist der Erstling, der Erste, und danach werden wir auferstehen. Christus hat den Tod besiegt und in ihm werden wir den Tod besiegen. Und die Auferstehung Jesu Christi ist wichtig, denn nur so konnte der Fluch der Sünde besiegt werden. In Adam und mit Adam in der Sünde kam der Tod in die Welt. Und weil wir alle in Adam sind, also mit Adam verbunden als den Urvater aller Menschen, werden wir alle sterben. In Adam, in dem ersten Menschen. Wir alle sind in demselben Bund und wir alle müssen sterben. Doch in Christus werden wir alle auferstehen. Und achtet auf die Worte, Paulus spricht hier von in Christus, von denjenigen, die durch den Glauben mit Christus verbunden sind, die zu Christus gehören, die an ihn glauben, die werden auferstehen von den Toten und werden den Tod überwinden. Und das ist unsere Hoffnung. Vielleicht werden wir alle, die wir hier sitzen, eines Tages sterben. Aber wir werden auferstehen. Unsere Hoffnung ist, dass mehr kommt als das, was wir hier haben. Mehr als das, was wir hier jemals haben können. Das Leben hier ist eigentlich miserabel. Wir alle leiden unter der Sünde oder nicht. Krankheit, Krieg, Gewalt. Wir werden ungerecht behandelt. Aber was Paulus sagt, es kommt was Besseres. Es kommt was Herrlicheres. Wir schauen auf Christus und wir sehen, dass er auferstanden ist. Und weil er auferstanden ist, werden wir auferstehen. Weil wir mit ihm verbunden sind, werden wir ihm folgen und werden auch auferstehen. Er ist, wie Paulus an anderer Stelle schon gesagt hat, unser Kopf und wir sind sein Leib. Wenn er aufersteht, werden wir ihm folgen. Das soll unser letzter und dritter Punkt heute Morgen sein. Wir werden auferstehen. Wir haben die erste falsche Aussage der Korinther betrachtet, die gelautet hat, Menschen können nicht auferstehen. Und Paulus sagt, Christus ist der Beweis, dass Menschen auferstehen. Und Christus ist der Beweis, dass wir auferstehen werden in ihm. Und jetzt kommen wir zum zweiten Fehler, den man machen könnte. Vers 35. Aber jemand könnte einwenden, wie sollen die Toten auferstehen und mit was für einem Leib sollen sie kommen? Und das ist eine logische Frage, oder nicht? Und das ist eine wichtige Frage, das ist eine Frage, die ich mir schon gestellt habe. Und ich habe nie gezweifelt, dass die Auferstehung sein wird. Aber die Frage ist doch, wie soll das klappen? Wir haben mittlerweile so viel Wissen, dass wenn wir Menschen begraben, wissen wir, dass sie am Ende irgendwann verwesen. Und das, was wir heutzutage noch von Menschen ausgraben, sind am Ende Knochen, wenn überhaupt. Die Frage lautet, wie sollen wir auferstehen? Die Frage ist wichtig, wenn wir bedenken, dass wir bekennen, zum Beispiel in unserem Katechismus, Frage 37, welche Wohltaten empfangen Gläubige von Christus beim Tod? Die Seelen der Gläubigen werden bei ihrem Tod vollkommen gemacht in Heiligkeit und gehen unmittelbar in die Herrlichkeit über und ihre Körper, immer noch mit Christus vereinigt, ruhen im Grabe bis zur Auferstehung. Aber wie, wenn sie verwesen? Welcher Leib wird denn da auferweckt, ist doch die Frage. Und hier ist Paulus einmal wieder hilfreich. Er sagt, du Gedankenloser, benutzt doch einfach dein Gehirn. Wenn du einen Samen in die Erde packst, dann kommt am Ende kein Samen raus. Der Same existiert nicht mehr, der Same muss sterben. Es kommt eine Frucht heraus, ein Baum oder eine Getreideart, Weizen vielleicht. Gott gibt diesem Samen einen neuen Leib, so wie er es will. Der Same wird verwandelt zu etwas Besserem, etwas Herrlichem. Und Paulus bringt weitere Beispiele, er sagt, es gibt unterschiedliche Arten von Fleisch. Es gibt einmal Fleisch von Menschen und einmal Fleisch von Tieren. Es gibt unterschiedliche Körper im Himmel und auf Erde, die Sonne und der Mond, beide strahlen unterschiedlich. Und Paulus sagt, wir können den Körper, den wir jetzt haben, nicht einfach mit dem Körper, den wir in der Herrlichkeit haben, vergleichen. Oder auf gut Deutsch, wir können nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Paulus sagt, es funktioniert nicht. Und ich finde, das ist gut, weil ich möchte diesen Körper nicht wieder haben. Ich möchte meinen Körper nicht noch einmal haben. All meine Allergien, all meine Schwächen, all die Folgen des Sündenfalls. Ich will diesen sterblichen, verweslichen Körper nicht noch einmal besitzen müssen. Ich will was Herrlicheres haben. Und deshalb sagt Paulus, so ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit und wird auferweckt in Unverwüstlichkeit. Es wird gesät in Unehre und es wird aufgeweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und es wird auferweckt in Kraft. Jetzt leben wir in unserem natürlichen, irdischen Körper, der vergeht. Doch in der Auferstehung werden wir einen neuen Leib, einen neuen Körper haben, einen herrlichen Leib. Wir werden so sein wie Christus, verherrlicht. Das ist die Wahrheit, die uns Paulus deutlich macht. Und das ist eine herrliche Wahrheit, oder nicht? Paulus sagt, Adam wurde eine lebendige Seele, der letzte Adam, Christus, wurde zu einem lebendig machenden Geist. Das Erste, als Erstes ist es jetzt, ist nicht das Geistliche, sondern das Natürliche, das Irdische. Doch danach kommt das Geistliche, das Herrliche. Und dann sagt Paulus, das ist mein Lieblingsvers in dem ganzen Abschnitt, Vers 47, der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel. Und Gott hat Adam aus dem Erdboden geschaffen. Und Staub zu Staub, Asche zu Asche, der Mensch wird wieder zur Erde werden. Aber der zweite Mensch, das ist Christus, der Herr, ist aus dem Himmel gekommen. Unvergänglich, unverweslich, ewig. Und so wie Adam sind wir alle, die wir von ihm abstammen, vergänglich. Aber so wie der himmlische Mensch, Christus, sind alle, die in ihm sind, die von ihm abstammen, die sein Same sind, unvergänglich, unverweslich. Und da sagt Paulus in Vers 49, und wie das Bild des Irdischen, so wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Bis zu unserem Tod werden wir diesen irdischen Körper haben, der vergeht und verweslich ist und der irgendwann verschwindet. Aber mit der Auferstehung werden wir das Bild Christi tragen. Die herrliche Wahrheit, dass wir verwandelt werden in das Bild unseres Erlösers, Jesus Christus. Wir werden einen Körper haben, der herrlich ist. Und so werden wir auferstehen. Das Problem, was wir Christen oft haben, ist, dass wir Dinge manchmal zu sehr vergeistlichen. Und dass wir aufhören, über das Reelle zu reden, nämlich unseren Körper zum Beispiel. Aber Paulus macht das nicht. Paulus sagt, ja, es kommt was Geistliches, Herrliches, aber das beinhaltet auch etwas Reelles, was man fassen kann, nämlich einen neuen Körper, der nicht mehr so schlecht ist wie unser jetziger, sondern der herrlich ist, der wunderbar ist, der so ist wie Christus, verwandelt. Christus war so sehr verwandelt, dass seine eigenen Jünger ihn nicht mehr erkannt haben, als sie ihn gesehen haben. Die Frauen, die zum Grab gekommen sind und die sich nicht mehr gesehnt haben, als Jesus ein letztes Mal zu sehen, haben ihn nicht erkannt, als er in Herrlichkeit vor ihnen stand. Und das ist die Art des Körpers, den wir haben werden, komplett verwandelt, komplett neu. Lass uns mit dieser Herrlichkeit zum Schluss kommen. Christus ist auferstanden. Das ist eine Wahrheit. Eine Wahrheit, die wir glauben. Denn Glauben ist auch etwas, auf etwas Vertrauen, was wir noch nicht sehen, was wir nicht sehen können. Aber weil Christus auferstanden ist, haben wir Hoffnung in diesem Leben und im Leben, das kommt. Oder wie ein Theologe mal gesagt hat, der schönste Tag auf dieser Erde wird schlimmer sein als der schlimmste Tag in der neuen Schöpfung. Es wird herrlicher sein. Dann, wenn wir uns hier am besten fühlen in unserem Körper, es wird schlimmer sein, als wenn wir uns schrecklich fühlen in unserem neuen Körper. Es wird herrlicher sein. Christus ist auferstanden und wir werden ihm folgen. Wir werden in einem neuen herrlichen Leib ihm folgen. Und dann gibt uns Paulus am Ende noch eine wunderbare Wahrheit, die mit der Auferstehung zusammenhängt, und mit der Wahrheit wollen wir enden. Wenn aber diese verwesliche Unverweslichkeit anziehen, und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, dass er uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. Im Herrn. Amen. Lasst uns beten.